SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Mein Gast in dieser Stunde ist Autorin von Bilder-, Kinder-, Jugendbüchern und Romanen. Des Weiteren ist sie Ärztin, Theaterpädagogin, Umwelterzieherin und Fundraiserin. Ganz herzlich willkommen, Antonia Michaelis.
Ja, hallo.
Habe ich jetzt eigentlich in dieser Aufzählung was vergessen?
Nee, es war nur was zu viel. Ich bin nicht wirklich Ärztin.
Okay, aber Sie haben ein ganzes Medizinstudium absolviert.
Ja, das schon, genau.
Ich habe Sie heute eingeladen, weil Sie sich mit all diesen Kompetenzen und Leidenschaften für ein Land engagieren, das hier wenige gut kennen, dem aber viel mehr Aufmerksamkeit zu wünschen wäre. Die Rede ist von Madagaskar. Sie haben dort 2 Jahre lang mit Ihrem Mann und Ihren 4 Kindern gelebt. Können Sie sich noch an Ihren ersten Tag dort erinnern, Ihre Eindrücke und Gefühle am ersten Tag in Madagaskar?
Ja, der erste Tag war ohne Kinder, weil wir erstmal uns um eine Bleibe gekümmert haben zu zweit, bevor wir die Kinder nachgeholt haben, wie das so ist, wenn man flieht. Ja, der erste Eindruck war sehr kalt und sehr trocken. Es ist immer ganz unterschiedlich, wenn man zum Beispiel im April nach Madagaskar kommt, dann ist es schön und grün und sonnig und das ist wie bei Deutschland, wenn man im November zuerst nach Deutschland kommt, ist das auch nicht so ein toller Eindruck. Und wir kamen im Winter und das heißt, die Reisfelder sind also alle, liegen alle brach. Man sieht, dass es keine Natur gibt, sondern nur Kulturlandschaft, alles umgegraben und trocken und kalt. Ja, so stellt man sich es eigentlich gar nicht vor.
Und wie war Ihr letzter Tag dort?
Der war sehr hektisch. Also der letzte wirklich ganze Tag, da haben wir schnell noch das Kinderhaus eingeweiht, was wir nach der Schule auch noch gebaut haben. So eine Art Mini-SOS-Kinderdorf, aber wirklich mini-mini. Und schnell noch alle Kinder da hingekarrt, unter anderem einen Straßenjungen, der zwar wollte, aber seine Großmutter, mit dem er auf der Straße gelebt hat, wollte nicht so recht. Und dann habe ich mich noch bemüht, dass er wenigstens zur Einweihung kommt und dann vielleicht doch später zu uns kommen darf. Also es war immer sehr, sehr viel zu tun und wir sind dann quasi gerade noch so in den Flieger gesprungen.
2 Jahre waren Sie insgesamt mit Ihrer Familie in Madagaskar, mit Ihrem Mann und Ihren 4 Kindern. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben in dieser Zeit sich auch um sehr viele Kinder dort in Madagaskar angefangen zu kümmern und tun das noch.
Und ja, wir kümmern uns gegenseitig, die Kinder um mich und ich um die Kinder, weil ohne die Kinder wäre das ja alles total langweilig.
Wo und wie haben Sie da gelebt?
Wir haben in einer sehr schönen, alten, fürchterlich lausekalten Kolonialvilla in der Stadt Antsirabe in der Mitte im Hochland von Madagaskar gelebt. Also sehr luxuriös, mit Garten, obwohl eben leider sehr ungeheizt. Anders als die meisten Menschen in Madagaskar, die eigentlich, ja, wohnen kann man dazu gar nicht sagen, leben in sehr, sehr kleinen, beengten Zimmern. In einem Zimmer wohnt eine ganze Familie, da wird gekocht, da wird geschlafen. Da ist alles außer das Klo, das ist im Hof, wenn man denn überhaupt ein Zimmer in einem Haus hat. Viele Leute leben unter Planen in der Stadt. Wenn es dann regnet, ist das nicht so schön, wenn die Planen undicht werden. Dann haben sie immer ihre kleinen tragbaren Kohleöfchen. Sie verheizen ja quasi ihr ganzes Land. Also der Urwald ist ja fast weg, alles Kohle. Und wenn man diese schönen Kohleöfchen unter eine Plane mitnimmt, gerade im Winter, wenn es kalt ist, dann kann man ganz wunderbar sich vergiften und nicht mehr aufwachen, weil schön die Dämpfe rauskommen. Ja, wir hatten aber unser luxuriöses Haus mit Wächter vor der Tür, mit Köchin, die wir alle weiter beschäftigen mussten. Das war eine merkwürdige Situation für uns.
Das heißt, Sie haben sozusagen das Haus gemietet und da waren Angestellte dabei.
Wir haben unseren Vormietern versprochen, sie weiter zu beschäftigen, haben uns mit einigen dieser Angestellten angefreundet und wir sind nicht so die Kolonialisten. Ich habe dann quasi zwischendurch auch mal für die Köchin gekocht zur Erheiterung aller und ja, lief ein bisschen anders bei uns.
Ich wollte gerade sagen, das klingt, als hätten Sie sich für Menschen, die aus dem wohlhabenden, reichen Europa kommen, unkonventionell verhalten.
Sehr. Wir hatten auch zum Entsetzen aller kein Auto. Ich bin Fahrradrikscha gefahren. Darüber habe ich ja unter anderem auch ein Buch geschrieben. Also nicht über mich, sondern über diese Fahrradrikscha-Kultur. Ich habe meine Kinder mit der Fahrradrikscha zur Schule gefahren, als einzige Fahrradrikscha-fahrende Frau, als einzige Weiße. Habe dann teilweise meine Freunde, die Straßenkinder von um die Ecke, auch mit dieser Rikscha abgeholt zum Heimkino bei uns. Das hat immer für große Erheiterung gesorgt.
Sie haben jetzt gerade angerissen, Ihren Umgang mit den Einheimischen. Also Sie haben den Kontakt wirklich gesucht.
Ja, den muss man nicht suchen, da gibt es so viele Leute, die sind einfach da.
Und Sie haben über die Angestellten in Ihrem Haus dann Kontakt gekriegt zu dem Hilfsprojekt, das Sie jetzt immer noch weiter beschäftigt.
Genau, also wir sind quasi von einer Familie adoptiert worden. Das war eine ältere Dame, die für uns geputzt hat, was mir von Anfang an falsch vorkam. Ich hätte lieber für sie geputzt, ich konnte mich besser bücken. Die ist heute die Chefin unserer Nähwerkstatt in der Schule und deren Töchter sind die Direktorin unserer Schule und meine besten Freunde eigentlich. Als ich sie kennenlernte, diese sehr erstaunliche madagassische Familie, der leitete die eine Tochter eine winzige Schule quasi in einem Schuppen, etwas außerhalb der Stadt Antsirabe im Dorf Talata, noch ein bisschen die Berge rauf. Seit 13 Jahren eine Privatschule. Es gibt in Madagaskar ganz, ganz viele Privatschulen, weil die staatlichen Schulen mäßig gut funktionieren. Da sind oft die Lehrer gar nicht da, weil sie auch nicht bezahlt werden. Es gibt natürlich auch bessere, aber viele, viele Privatschulen auch eben in Scheunen, in Schuppen, im Freien. So eine Privatschule war das. Man konnte durchs Fenster rein und rausklettern, weil es kein Glas gab. Das war eigentlich ganz nett. In einem Klassenraum waren mindestens zwei verschiedene Klassen untergebracht, die dann auch unterschiedlichen Unterricht hatten mit einer Stofftrennwand. Ein akustisches Abenteuer. Man kann sich gar nicht konzentrieren. Und wir haben angefangen, mit dieser Schule einen Spielfilm zu drehen mit Ralf Brugger aus Berlin und Rose Wilson. Die haben geholfen. Die gehören zu meinem Theaterteam. Ich weiß gar nicht, haben wir die Theaterpädagogik am Anfang auch erwähnt? Also wir sind auch Theaterleute.
Sie sind auch Theaterpädagogik.
Ja, vor allem auch eigentlich. Und haben dann gesagt, gut, Theaterspielen ist schwierig in der Sprache, die man nicht komplett versteht. Wir haben dann einen dreisprachigen Film gedreht innerhalb von 10 Tagen, auch ein bisschen abenteuerlich. Und während des Filmdrehs tauchten auf dem winzig kleinen Schulgelände Leute auf, die das Gelände vermaßen. Und dann hieß es ja, das gemietete Gebäude ist gekauft worden, privat. Diese Schule wird jetzt abgerissen und muss sich wieder eine andere Bleibe suchen. Und das war das 5. oder 6. Mal in der Geschichte der Schule. Und es ist eine soziale Schule gewesen. Das heißt, eine Schule, die die Kinder, wenn sie nicht bezahlen können, nicht rausschmeißt, was ganz ungewöhnlich ist. In Madagaskar gehen die wenigsten Kinder überhaupt zur Schule. Erstens können sie sich das Schulgeld nicht leisten, auch wenn es wenig ist. Zweitens die Materialien nicht. Auch aus staatlichen Schulen, die angeblich umsonst sind, werden die rausgeschmissen, wenn sie ihre Hefte nicht haben. Zweitens können die sich nicht konzentrieren, wenn sie Hunger haben. Ganz großes Problem. Mit Hunger lernt sich schlecht. Und ja, also diese soziale Schule wäre einfach gestorben. Die hatten nach 13 Jahren keinen Atem mehr. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kaufen ein Grundstück mit Hilfe von Spendern aus Deutschland. Und das gehört dann auch der Schule. Wir gründen einen Verein und wir bauen jetzt diese Schule komplett neu auf.
Das heißt, Sie sind mit Ihrer Familie nach Madagaskar gekommen und haben dann diese Schule eigentlich nur für ein Projekt mal besucht und sind dann im Grunde
hängen geblieben.
Und Sie sagen das jetzt so beiläufig, ja, wir haben Geld gesammelt und ein Grundstück für diese Schule gekauft. A, wie haben Sie das gemacht? Und B, ist das überhaupt möglich?
Ja, meine Eltern haben mir ganz viel geholfen. Die wohnen in Augsburg und haben dann in Augsburg auch den Verein gegründet, den wir jetzt immer noch haben, damit die Spendengelder rasch auch absetzbar sind. Das ist ja doch immer ein Anreiz für die Leute und haben bei ganz vielen Freunden einfach Klinken geputzt und gefragt und viele, viele Leute haben uns geholfen. Auch unser Team selbst hat eben dann Geld gesammelt. Also wir haben selbst viel mit reingezahlt und dann ist diese Schule quasi in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft worden. Und heute gibt es sogar ein zweites Schulgebäude, das uns der Oettinger Verlag damals finanziert hat oder teilfinanziert. Und es gibt das Kinderhaus. Und wir haben einen kleinen Wald gepflanzt inzwischen. Naja, der wächst noch, der ist noch nicht so richtig waldig. Aber es wächst und wächst und gedeiht. Und manchmal wächst es uns auch schon zu schnell.
Frau Michaelis, Sie haben die Schule damals in einem Schuppen mehr oder weniger vorgefunden, konnten Spenden sammeln für einen Neubau. Das haben Sie gerade erzählt. Wie sieht die Schule jetzt genau aus? Wie müssen wir uns die vorstellen?
Ja, man kann die Schule lustigerweise googeln. Also dann findet man sie unter Lycée LYCEE Les Pigeons, also das französische Wort die Tauben, so heißt diese Schule. Mhm. Und dann findet man in Talata, das heißt Dienstag auf Madagassisch, ein Gebäude, das man von oben betrachten kann und das hat die Form einer Taube, weil das erschien mir irgendwie logisch. Sie haben ja vorhin die ganzen Berufe aufgezählt, die ich theoretisch so ausübe, ohne sie jemals gelernt zu haben. Und Architekt gehört jetzt auch dazu. Wir hatten nämlich keinen. Es gibt in ganz Madagaskar 5 Architekten. Keiner davon hatte Lust auf uns und Zeit für uns. Und
Und wer war dann Ihre Mitstreiter beim Bauen, wenn es keine Architekten waren?
Gott sei Dank hatten wir einen Ingenieur und der hat dann erstmal alles irgendwie umgeändert und dann haben wir es wieder zurückgeändert, damit es dann funktioniert. Und dann hatten wir natürlich ganz viele tolle, darf man jetzt Bauarbeiter sagen oder ist das irgendwie ein diskriminierendes Wort? Also sie haben jedenfalls gebaut und dann war natürlich sehr froh, Arbeit zu haben und es war alles ganz wunderbar geworden. Und da das eben aussieht wie eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln.
Von oben,
ist es rund und es ist wirklich ein ganz interessantes, modernes Gebäude geworden in einem Dorf, wo sowas natürlich nicht steht. Und dann kamen alle Dörfler an und haben gesagt, oh, die bauen eine Moschee. Es gibt hier ganz, ganz wenige Muslime überhaupt in Madagaskar. Und wir haben dann ein Schild aufgestellt, um ihnen zu erklären, was wir machen und dass wir keine Moschee bauen, was natürlich auch lustig gewesen wäre. Ja, und diese Taube hat inzwischen ein Ei gelegt, das ist eiförmig, auch von oben gesehen, das Kinderhaus. Und es gibt ein inzwischen zweites Schulgebäude, weil die Schule aus allen Nähten platzt. Alle wollen dahin.
Sie hatten am Anfang, wenn ich das richtig im Kopf habe, Sie hatten 70 Schüler ungefähr am Anfang und jetzt über 400, oder?
Es sind jetzt an die 450. Madagassen neigen leider dazu, immer alles mit Menschen vollzustopfen. Ich bin da gar nicht dafür. In der normalen madagassischen Schule sind mindestens 50 Kinder pro Klasse mit einem Lehrer unterwegs. Wir bringen ja einige moderne pädagogische Ansätze da rein. Die sind Gott sei Dank alle sehr, sehr junge Lehrer, haben wir, die sind alle sehr freudig und aufnahmefähig. Und wir haben erst auch gedacht, auch wenn wir jetzt da moderne Pädagogik reinbringen, dann zeigen die uns einen Vogel. Aber nein, den Vogel hatten wir ja schon, die Taube. Und sie haben dann alle gesagt, ja, wir gucken mal, wir machen das. Und haben dann auch gelernt, unter anderem ja, dass man in kleineren Klassen mit einem anderen Betreuungsschlüssel natürlich mehr erreichen kann.
Was lernen die Kinder denn? Also sie kommen ab wann in die Schule und wie ist dann der Lehrplan?
Oh, keine Ahnung. Ich bin ja wirklich, das wollte ich eben gerade noch sagen, wir Deutsche sind nur ein kleiner Teil des Teams. Die wirkliche Arbeit findet vor Ort statt, das machen die madagassischen Kollegen ganz toll und wir heimsen hier die Lorbeeren ein, das ist ein bisschen ungerecht. Ja, ich habe dort Umweltunterricht gemacht und so eine Art Spielunterricht im Kindergarten, da das im französischen Schulsystem, was die Madagassen ja haben, verankert ist, dass schon die Kindergartenkinder mit 3 Jahren Buchstaben und Zahlen lernen sollen. Ist jetzt nicht so ganz meine Vorstellung von Kindergartenalltag. Also pädagogische Spiele und bunte Dinge sind da irgendwie, liegen mir da mehr. Und ich habe dann also so eine Art Transfer-Spielunterricht gemacht und das machen die auch bis heute noch weiter. Ich bin gespannt, was ich im Mai vorfinde, wie weit sich es entwickelt oder zurückentwickelt hat. Und in den höheren Klassen habe ich eben Umwelt unterrichtet. Das ist aber so eine, das mache ich jetzt auch an der Förderschule in Wolgast hier. Das ist so eine Art Mischmasch aus Umweltunterricht, Kunstunterricht. Und es geht auch ganz viel darum, also erstmal Transferdenken und zweitens auch das Vortragen vor anderen Schülern zu lernen, was auch in Madagaskar und im französischen Schulsystem ganz ungewöhnlich ist. Es ist sehr, sehr frontal alles. Und das haben wir versucht aufzulösen und das versuchen wir auch in den anderen Unterrichtsfächern, soweit es geht, ein bisschen aufzulösen. Also wir unterrichten die ganz normalen Fächer. Plus so ungewöhnliche Fächer wie eben der Umweltunterricht. Kunstunterricht gibt es in normalen madagassischen Schulen sonst auch nicht. Musik gibt es normalerweise nicht. All diese Fächer oder Theater, das haben wir aber alles. Und wir haben zum Beispiel jetzt seit einem halben Jahr Selbstverteidigungsunterricht. Für Mädchen ist Pflicht bei uns ab der 6. Klasse. Wir haben einen Karate-Meister, der da hilft. Und das ist ganz lustig. Das soll eigentlich nicht dazu führen, dass die Mädchen wirklich jetzt jemanden flachlegen können auf den Asphalt. Das wird auch nicht passieren. Es ist gefährlich, sich zu überschätzen, aber es gibt ihnen Selbstvertrauen. Und viele, viele Mädchen fallen uns immer wieder aus der Schule raus, weil sie dann eben doch zu jung schwanger werden, weil das einfach so verankert ist. Naja, dann gründet man eben mit 13, 14, 15 eine Familie. Ist normal. Und die Madagassen haben ein großes, großes Problem mit Überbevölkerung. Die fressen ihre eigene Insel kahl, kann man wirklich so sagen. Und insofern ist auch der Aufklärungsunterricht ist auch ein ganz großer Teil bei uns, auch Pflicht, vor allem für die Mädchen, Jungs natürlich auch, also um dagegen so ein bisschen anzuarbeiten.
Also Sie kümmern sich um jede Menge. Sie haben auch schon Absolventen von dieser Schule, also die abgeschlossen haben. Was machen die danach?
Ja, ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene Abschlüsse. Das Tollste ist natürlich das Abitur. Wir hatten jetzt 5 Abiturienten im letzten Abiturjahrgang. Davor hatten wir noch keine Abiturklasse, weil einfach diese Art Schule so neu war in der kleinen Minischule. Vorher gab es kein Abitur. Und also das Baccalaureat haben sie jetzt gemacht. Wir unterstützen sie dann auch weiter im Studium. Wir finanzieren im Moment 3 Studenten, achten aber da auch drauf, was die studieren. Also sie haben jetzt eine, die macht Journalistik. Das ist sehr mutig für Madagaskar. Da gibt es eigentlich keinen freien Journalismus. Dann haben wir jemanden, der will gerne Richter oder Anwalt werden, auch in einem korrupten Staat. Wichtig, dass es auch Leute gibt, die nicht korrupt sind natürlich. Und was war der dritte? War Krankenpflege studierte. Also wir unterstützen die Studenten weiter. Wir versuchen, den Lebensweg so ein bisschen eine Weile mitzuverfolgen, denn es nützt uns nichts, wenn die Leute Abschlüsse machen und hinterher arbeitslos sind. Also es werden Intellektuelle quasi sehr, sehr gesucht in Madagaskar. Es gibt viel zu wenig Menschen, die mit Computern umgehen können, die fließend Französisch sprechen oder Englisch oder Deutsch. Also da ist ein großes Manko da. Da gibt es viele Arbeitsplätze. Und die 9. Klasse ist ein Abschluss. Das ist so der normale, aber auch schon sehr, sehr schicke Schulabschluss. Da hatten wir jetzt ganz viele sehr erfolgreich abschließende Schüler. Da war ich erstaunt. Und seitdem ist dieser Run auf unserer Schule da, dass wirklich auch die reichen Leute ihre Kinder da reinstecken wollen. Also auch die verfolgen wir weiter und gucken, was die machen.
Ist Ihnen auch in irgendeiner Form Ablehnung begegnet?
Man muss dazu sagen, ich spreche nicht fließend Madagassisch. Das heißt, viele Dinge werde ich sicherlich auch nicht verstehen. Natürlich gibt es immer Skepsis. Die Madagassen sind eigentlich ein sehr traditionsverhaftetes Volk. Es muss alles immer so gemacht werden, wie es schon der Urgroßahn gemacht hat. Und wenn es beim Urgroßahn nicht funktioniert hat, was es ja nicht hat, das sieht man an der Insel, dann mache ich es trotzdem so, dann es ist eben einfach so. Also die Ahnen bestimmen das Leben völlig. Ist gerade ein großes Problem eben mit nachhaltiger Landwirtschaft, mit Abholzung. Wir hatten erwartet, dass uns dieses Problem auch in der Schule begegnet, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Pädagogik. Ist aber nicht so sehr. Also die Uli, die Schuldirektorin, macht immer wieder Konferenzen oder Fortbildungen mit den Lehrern und erklärt denen, warum wir das machen, was wir machen. Und am Anfang haben die natürlich die Köpfe geschüttelt, haben sich gewundert. Ich habe die Kindergartenlehrer Puzzle machen lassen und so. Und die haben natürlich gelacht. Aber sie haben es dann angenommen. Ganz erstaunlich. Und also sind die jungen Leute, vielleicht jetzt auch in der Nähe der Stadt Antsirabi, sind sehr offen, wenn man sie auf dem richtigen Fuß erwischt.
Über Ihr Schreiben haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Dabei sind Sie eine überaus produktive Schriftstellerin. Lieferbar sind im Moment an die 70 Titel von Ihnen, die meisten Kinder- und Jugendbücher. Haben Sie eigentlich auch während Ihrer Jahre in Madagaskar Zeit gefunden zu schreiben?
Ja, natürlich. Ich kann ja überall arbeiten, auch auf dem Mond. Das ist das Praktische. Nur die Internetverbindung ist da oben ein bisschen schlecht. Klar, also die Bücher über Madagaskar, die ich gemacht habe, sind alle dort im Land entstanden. Das war praktisch ungewöhnlich. Normalerweise schreibe ich über Länder erst, nachdem ich dort war und sich das ein bisschen gesetzt hat. Aber wenn man natürlich länger wo ist, dann ist das anders.
Wie hat Sie eigentlich diese Zeit verändert?
Ja, ich bin hier weggegangen oder man kann sagen, wir sind hier weggegangen und haben gesagt, nie wieder Deutschland. Das liegt ein bisschen daran, dass ich viel, viel Theaterpädagogik hier gemacht habe, auch mit Flüchtlingen und Förderschülern. Und wir hatten hier eine sehr, sehr schlechte Stimmung, als wir aufgebrochen sind und wollten einfach weg. Und wir sind zurückgekommen in dieses wundervolle, grüne, saubere, schöne, reiche, freie, demokratische Land, in dem es Staubsauger und trinkbares Leitungswasser gibt und Natur, in der man einfach so rumlaufen kann. Und wir sind sicherlich alle ein ganzes Ende dankbarer geworden und haben gesehen, wie schön unser eigenes Land eigentlich ist. Also ich liebe Madagaskar natürlich auch und möchte auch unbedingt zurück. Wir durften ja jetzt wegen Corona 2 Jahre nicht. Es gab keine Flüge so richtig offizielle. Aber ja, man betrachtet auch die Heimat aus einem völlig anderen Blickwinkel.
Seit Ihrer Rückkehr haben Sie vor allem Bücher veröffentlicht, die in Madagaskar spielen, die Sie, wie Sie gerade gesagt haben, dort geschrieben haben. Da gibt es zum einen Der Koffer der 1000 Zauber, ein Kinderbuch, dann Weil wir träumten, ein Jugendbuch und den Roman Die Wiederentdeckung des Glücks. Was wollen Sie denn über Madagaskar in diesen Geschichten vermitteln? Gibt es da vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit?
In all diesen Büchern schwingt die Erkenntnis mit, ganz prosaisch, wie gut es einem auch tut, abzugeben und zu helfen. Und es ist ja immer so ein bisschen, der Weiße kommt dann und rettet alle, eine Aussage, gegen die man irgendwann auch allergisch wird, weil letztendlich sind es die Leute dort, die uns retten in unserem so ein bisschen sinnbefreiten Leben hier.
In Ihren Büchern, da schwelgen Sie teilweise auch von Madagaskar. Also Sie sprechen zum einen ganz klar an, wie schlecht es vielen Menschen da geht, wie wenige Chancen sie haben. Aber Sie schwelgen auch in der Schönheit der Insel. War Ihnen das wichtig?
Naja, man muss die Dinge ja so verpacken, dass es auch jemand lesen will. Wenn ich natürlich jetzt nur über die schwelenden Müllkippen schreibe, dann wird jeder das Buch sehr schnell schließen. Irgendjemand hat neulich bemängelt, dass das Erwachsenenbuch gut ausgeht und dass das total irrealistisch ist. Ja, das stimmt. Aber wir müssen uns ein bisschen auch am Leser orientieren in dem Metier. Und letztendlich, ja, es gibt auch wunderschöne Ecken in Madagaskar.
Sie haben jetzt gesagt, es ist unrealistisch, dass es gut ausgeht, aber Sie haben ja bisher auch viele Geschichten in Madagaskar tatsächlich erlebt, die gut, sich zumindest gut entwickeln.
Richtig, dieses Ausgehen gibt es ja im richtigen Leben nicht. Ne? Nach dem Happy End wird gewöhnlich abgeblendet, aber es geht dann irgendwie immer weiter. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Im Moment bin ich sehr optimistisch. Insofern, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht unrealistisch.
Die Einnahmen aus Ihren Büchern und auch aus Ihren Lesereisen, die stecken Sie komplett in Ihr Schulprojekt Les Pigeons. Aber das reicht natürlich nicht. Wie kann man Sie darüber hinaus unterstützen?
Ja, wir finanzieren uns über Patenschaften. Das heißt, die allerärmsten Kinder in Les Pigeons, die bei uns wirklich alles bekommen, vom Heft über den Stift, über das Mittagessen, über Unterstützung für die Familien, wo wir teilweise die Kinder freikaufen, weil sie haben einen Arbeitsausfall, wenn sie nicht betteln. Also all das bekommen die von uns und die haben alle Paten.
Freikaufen, das heißt, da wollte ich gerade nochmal nachhaken, ja. Das klingt jetzt so drastisch. Das heißt, die Eltern kriegen Geld, ja, damit die Kinder als Arbeitskräfte entbehrt werden können und die
ganz
Familie,
Ja, von irgendwas muss die Familie ja leben. Also die Eltern lassen ihre Kinder ja nicht aus Boshaftigkeit oder Vernachlässigung arbeiten, sondern sie haben Hunger. Und auch diese Kinder müssen ja leben. Also wir haben ein paar ganz krasse Fälle von Straßenkindern oder Kinder von Straßenfamilien. Wir haben aber auch relativ normale Familien da. Also die Kinder, die es brauchen, haben Paten. Und der Rest der Schule finanziert sich mit über diese Paten. Es bleibt also immer so ein bisschen was übrig. Und wir haben auch Patenschaften für Lehrer, Patenschaften für einzelne Projekte. Da kann man in unserer Internetseite www.les-pigeons.de kann man die Patenschaften angucken. Und wir informieren sehr viel. Wir haben so eine Art Blog. Also ich schreibe so ungefähr alle 1,5 Monate auf der Webseite dann, was wir gerade so Neues machen und stell die Fotos von den Kindern rein, sodass man also direkt auch weiß, wo das Geld hingeht und es nicht irgendwo versackt. Und wir haben null Verwaltungsgebühr. Ja gut, wir müssen die Bank bezahlen, damit das Konto funktioniert, aber sonst machen wir das alles ehrenamtlich. Das ist sehr, sehr direkt und wir freuen uns über jeden, der sich beteiligt, zumal wir jetzt ein neues Projekt im viel, viel, viel ärmeren Süden beginnen.
Danach wollte ich gerade fragen, Les Pigeons Verts heißt es. Das ist ja die Region des Landes der Süden, wo die Folgen der jahrelangen Dürre gerade wirklich katastrophal sind.
Ja, es sind zum einen die Folgen des Klimawandels, aber zum anderen auch die Folgen der Misswirtschaft und dieser korrupten Regierung, der das sehr recht ist, wenn der Süden ausstirbt, weil dann kommen sie an die Bodenschätze ran. Also sobald die Leute da weg sind, können sie das einfach alles aufgraben. Und insofern, je schneller die abkratzen, desto besser. Man kann manchmal auch nur sarkastisch über Madagaskar sprechen. Also die haben ja eine ganz, ganz korrupte Führungselite, die seit Jahren Misswirtschaft betreibt, extra und selbst aber immer reicher wird. Das ist das einzige Land, was sich ohne jemals Krieg zu haben, dermaßen runtergewirtschaftet hat. Gut, also der Süden.
Genau, was planen Sie da, zumindest im Kleinen?
Ja, das ist, leider ist es so, dass ich sagen muss, ich weiß es noch nicht, denn wir werden jetzt im Mai hinfahren und erstmal gucken, wo wollen wir denn was machen. Wir haben angefangen in Besamafali in der Region ein bisschen Kehre-Intervention zu machen. Kehre heißt diese Hungersnot, die jedes Jahr in Madagaskar auftritt. Es ist nur jetzt schlimmer geworden. Und sind dann darauf gestoßen, dass da schon eine andere Organisation sitzt. Und insofern ist es vielleicht ein bisschen doppelt. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen lieber noch ein bisschen weiter in den Süden, noch ein bisschen weiter ins Wilde und gucken, wo wirklich gar keine Hilfe vorhanden ist oder wenig, dass wir dort helfen. Wir werden sicherlich auch wieder helfen, eine Schule aufzubauen und versuchen mal, was wir schaffen. Und wir werden wieder ein Patenprogramm aufbauen. Wir haben jetzt schon Südpaten für Besamafali. Ein paar erste und werden aber dann für dieses neue Projekt auch sehr, sehr viele Paten suchen für die Kinder.
Antonia Michaelis, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns von Madagaskar erzählt haben und dass wir in Ihren Büchern darüber lesen können.
Ja, vielen Dank.
Informationen zur Schule in Talata und zu allen weiteren Projekten, die Antonia Michaelis auf Madagaskar unterstützt, finden Sie auf ihrer Internetseite antonia-michaelis.de. Dort dann einfach auf den Affen klicken. Das war SWR 2 Tandem für heute. Redaktion Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling, Technik Heike Reinhardt. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.